Evident ist etwas, wenn es sich in seiner Wahrheit uns aufdrängt, wenn man gar nicht anders kann, als etwas als gültig, als wahr zu akzeptieren. Das Evidente braucht keine weitere Begründung, es ist aus sich selbst heraus klar. Ein schönes Beispiel für die Argumentation mit Evidenz finden wir bei Sextus Empiricus und er nimmt dort Bezug auf die Bewegungsparadoxien, die wir kennen von Parmenides oder von Zenon, also von der eleatischen Schule, die sich wendet gegen Heraklit, der sagt, alles ist in Bewegung, Panterei, alles fließt. Es gibt keine Identitäten, sondern das Urprinzip des Seins ist ständig in Bewegung sein, die ständige Veränderung. Die Gegenposition der Eleaten eben, nein, das ist eine Täuschung, es gibt überhaupt keine Bewegung. Und da haben wir zum Beispiel die Paradoxie mit Achill und der Schildkröte oder mit dem Pfeil oder eben die sehr logische Konstruktion von Parmenides, dass Bewegung ja heißt, etwas ist entstanden und wird wieder vergehen. Wenn etwas entsteht, dann kommt es, dann ist es nicht von Anfang an. Dann gibt es also einen Zustand des Nichtseins und anschließend einen Zustand des Seins und dann wieder einen des Nichtseins als Vergehen. Das sagt er, ist logisch nicht möglich, weil eins ist gewiss, dass das Sein ist und dass das Nichtsein nicht ist. Und wenn das Sein jetzt ein Entstehen ist, das heißt, wenn etwas entsteht, also vorher nicht war, aus dem Nichtsein ins Sein kommt, dann ist das Nichtsein eine Voraussetzung für das Sein. Aber da das Nichtsein ja nicht ist, das ist eine logische Gewissheit, eine Evidenz, dann kann es diesen Anfangspunkt ja nicht geben. Also kann es folglich auch das Sein nicht geben, was bedeutet, dass etwas nicht entstehen kann, weil es eben logischerweise nicht aus dem Nichtsein kommen kann. Und das ist für ihn ein logisches Konzept, um festzustellen, dass es Bewegung nicht gibt, sondern dass die Identitäten immer schon gegeben sind. Also wir diesen Übergang vom Nichtsein ins Sein, den müssen wir vermeiden, der ist unlogisch. Und deswegen sollten wir in unserer Vorstellung von der Welt darauf verzichten, es gibt also keine Bewegung, sondern nur Identität. Und diese Identität ist dann eine Gesamtidentität. Und dann entsteht eben diese Vorstellung Hen Kai Pan. Eins und oder alles. Es ist schon immer alles da. Ja, jetzt haben wir in dem Gedankengang von Parmenides schon auf eine Evidenz Bezug genommen, nämlich auf diese logische Evidenz, dass das Sein ist und das Nichtsein nicht ist. Wer wollte dem widersprechen? Dieser Gedanke ist aus sich heraus klar. Es braucht keine weiteren Worte. Jeder wird sich dem anschließen, sofern er auf der Seite der Vernunft steht. Und das ist, bezeichnen wir eben als Evidenz. Ich wollte aber auf ein anderes Beispiel hinaus, nämlich auf Sextus Empiricus. Also auf die skeptische Schule, die an die pyrrhonische Skepsis des 4. Jahrhunderts anschließt. Und diese Skepsis hat ein Ziel, nämlich die Seelenruhe zu finden, die Ataraxia, und zwar indem sie sich aus dem Streit heraushält, ob nun etwas wahr ist oder falsch ist, sich des Urteils enthält, aus der Gewissheit, dass man sich täuschen kann und dass die Täuschung etwas Unangenehmes ist, was die Seelenruhe stört. Wir sprechen davon Isosthenie. Wir akzeptieren also, dass die Pro-Seite und die Kontra-Seite gleich stark sind und dass wir halten uns in der Schwebe und deswegen enthalten wir uns des Urteils, Epoche. Wir klammern also eine Aussage ein und sagen, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht, beschäftigt mich auch nicht weiter, ist mir gleichgültig. Das ist dann der Ausdruck Adiaphora, der Gleichgültigkeit. Und wenn es mir Gleichgültigkeit ist, dann bin ich in einer Ruhe, in einer stoischen Gelassenheit und das ist ein Zustand des Glücks. Also das steckt eigentlich dahinter. Wir wollen aber wirklich dieses Thema der Evidenz in dem Beispiel von Sextus Empiricus betrachten. Sextus Empiricus, also wir sind jetzt im zweiten nachchristlichen Jahrhundert und er bezeichnet sich als Schüler des Pyrrhons, der also im 4. Jahrhundert vor Christus schon gelebt hat. Und er nimmt jetzt Bezug auf die Bewegungsparadoxien und wie ein Kyniker, also einer der Schule, die dann auch die Stoa maßgeblich beeinflusst hat, darauf reagiert hat. Also das ist auch 4. Jahrhundert und ganz bekannter Kyniker ist Diogenes von Sinope. Das ist der gelassene Typ, der im Fass wohnt und dem Alexander der Große nur aus der Sonne gehen soll, damit er weiter schön seine Seelenruhe ohne Hab und Gut. Ihm bedeutet alles nichts. Er ist glücklich mit dem, was er hat und muss nicht nach etwas streben. Das sind natürlich schon für die Stoiker sehr attraktive Gedanken, die wir dort finden. Also, lange Vorrede, lange Seitenbemerkungen, aber jetzt kommen wir eben zu diesem Punkt, nehmen wir das wieder auf. Es gibt keine Bewegung und darauf reagiert ein Kyniker, der nicht weiter benannt wird bei Sextus Empiricus. Er schildert dort mühsam eine Begründung dafür, dass es keine Bewegung gibt. Und wir haben ja gesagt, Evidenz ist das, was keiner Begründung bedarf. Also was hier jetzt an Überzeugung gerechtfertigt wird, ist eben nicht evidenzbasiert, aber sehr logisch gedacht. Und es sind zwei Argumente, die der Anhänger des Parmenides oder des Zenon von Elea eben gibt. Wenn es Bewegung gibt, dann hat die Bewegung einen Anfang. Die Bewegung heißt, etwas, was noch nicht ist, wird in Gang gesetzt. Das ist die Idee des Anfangs. Es wird angestoßen. Also etwas bewegt sich, weil es durch etwas bewegt wird. Das ist dann der Anfang. Wenn ich mir jetzt aber das nicht anders erklären kann, das Vorhandensein der Ursache für Bewegung als wieder verursacht durch Kausalität, dann ist natürlich das, was etwas bewegt, wiederum durch etwas anderes bewegt. Also jedes wird von außen von etwas anderem angestoßen. Und wenn ich Bewegung mir nur so erklären kann, nur so verstehen kann, dann muss ich immer nach etwas Bewegendem suchen, was davor liegt, vor dem, was gerade in Bewegung kommt. Das bedeutet aber, dass dieses Prinzip kontinuierlich fortgesetzt werden muss, um eine Erklärung zu liefern, um eine Begründung für die Bewegung zu liefern. Und hier kommen wir eben in den infiniten Regress. Wir werden immer weiter fragen, was war denn davor, war davor. Wir werden bis zum Urknall gehen und beim Urknall sind wir sehr unzufrieden, weil wir sagen, richtig verstehen würde ich es erst, wenn du mir sagst, aus was ist denn der Urknall entstanden? Was war denn das Bewegende für den Urknall? Also wir lassen nicht los und wir merken, es kommt zu einem unbefriedigenden Ergebnis. Wir werden nämlich keinen Anfangspunkt finden. Der infinite Regress bedeutet, es gibt keinen Anfangspunkt. Wenn wir nun aber sagen, es gibt Bewegung, weil sie angefangen hat, dann widersprechen wir uns jetzt selbst. Wenn etwas nämlich keinen Anfang hat und wir werden den Anfangspunkt ja eben nie fassen, also wir können ihn nicht begründend feststellen, sondern wir gehen in den infiniten Regress. Wenn wir keinen Anfangspunkt haben, ja, dann kommt auch nichts in Gang, logischerweise. Also gibt es auch keine Bewegung. Und dann ist die Folge, wenn wir kausal denken, wenn wir immer nach einem Anfangspunkt suchen, dann gibt es keine Bewegung. Das ist die erste Argumentation. Die zweite Argumentation ist viel anschaulicher, viel einfacher. Und da sagt Sextus Empiricus formuliert das so: Wenn etwas in Bewegung gerät, so wie wir es jetzt gerade schon konzipiert haben, dann wird es entweder angestoßen oder es wird gezogen von etwas, was davor läuft, oder es wird hochgehoben oder es wird niedergedrückt. Also immer eine Bewegung in alle vier Richtungen des Raums, hoch, runter und nach vorne und nach hinten. Das sind die Bewegungen, die möglich sind. Aber sie sind eben nur möglich, wenn da etwas ist, was sich einen Druck ausübt oder einen Zug ausübt. Push und Pull. So, und das ist jetzt vom zeitlichen her gesehen, haben wir gesagt, führt das in den infiniten Regress. Und er denkt es jetzt von der Identität her. Er sagt nämlich, wenn es also nichts geben kann, was etwas anderes verursacht hat. Also wenn es keine erste Ursache gibt, die eine Wirkung in Gang gesetzt hat, dann müsste ich jetzt eigentlich suchen, um an Bewegung festzuhalten, nach der selbstverursachten Bewegung, also des sich selbst bewegenden Bewegers. Und da stoßen wir wieder an eine Denkgrenze, nämlich an den Satz der Identität. Er sagt nämlich, wenn wir uns das denken, diese Selbstbewegungsgedanke, also es gibt etwas, was sich selbst in Gang gebracht hat, und dann aber dieses Denkmodell, dieses räumliche Denkmodell haben, dass es muss vor, hinter, über oder unter mir sein, also ich muss aus mir heraustreten, um mich in Bewegung zu setzen, um eine Kraft auf mich selbst auszuüben, dann durchbreche ich die Grenzen der Identität. Ich sage etwas Unlogisches und deswegen etwas Undenkbares, nämlich, dass ich meine Grenze übertrete und außerhalb von mir selbst bin, um mich zu ziehen, zu drücken, zu heben oder zu drücken, niederzudrücken. Identität bedeutet eine Identifizierung, das heißt, etwas ist mit sich selbst identisch und das bedeutet, dass das, was jenseits der Grenzen meiner Identität ist, das bin nicht ich. Also A ist nicht gleich B. Also A ist ungleich nicht A. Und wenn ich jetzt sage, ich selber trete aus mir selbst heraus, um mich in Bewegung zu setzen, dann sage ich, da ist etwas anderes, nämlich B und A. Also B setzt A in Bewegung, aber dieses B ist dann wieder das A. Und damit komme ich in den logischen Widerspruch, ich verstoße gegen den Satz der Identität. Etwas ist nicht zugleich es selbst und etwas anderes. Da komme ich in einen logischen Widerspruch, also ist das auch nicht denkbar. So, und das war jetzt ziemlich mühsam, das so eine einfache Gewissheit zu erklären, zu begründen mit vielen Worten. Und der Weg der Evidenz ist eben ein viel einfacher. Nämlich diese Erklärungen eines Eleaten hat jetzt ein Kyniker gehört. Und der Kyniker als der Zweifler macht Folgendes. Er antwortet darauf, indem er nicht antwortet. Er steht einfach auf, alle schweigen und betrachten ihn. Und er läuft einfach ein paar Schritte in die eine Richtung, dreht um und kommt wieder zurück. Das ist Evidenz.